Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Ecosystems for Business, Ihr Partner für regionale Ökosysteme.
Willkommen zu einer neuen Folge von Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich lade Sie grundsätzlich zu sehr inspirierenden Gesprächen ein. Und heute freue ich mich, mit einem besonderen Gast über neue Führungskultur und innovative Führungsansätze zu sprechen, mit Dinko Error. Hallo Dinko, schön, dass du da bist.
Hallo, schön mit dir zu sprechen.
Dinko, ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich werde dich auch gleich noch ausführlich vorstellen. Erstmal schon so viel, du bist Vice President EMEA bei Red Hat, ein US-amerikanischer Softwarehersteller, ein Technologiekonzern. Und unsere Zuhörenden werden heute mitgenommen auf die Reise in die Welt des Open Leaderships. Darüber werden wir sprechen. Du hast eine einzigartige Perspektive auf die Transformation der Arbeitswelt. Das wirst du uns vorstellen. Und einen ganz besonderen Fokus auf Slow Business, auf offene Kommunikation und lebenslanges Lernen. Du bist davon überzeugt, dass diese Grundsätze entscheidend sind, um in dieser ja ständig wandelnden Welt existieren und vor allem erfolgreich sein zu können, als Unternehmen, aber natürlich dann auch als Führungskraft und als Mitarbeitende. Von daher, liebe Zuhörerinnen, seien Sie gespannt auf dieses Gespräch mit Dinko Error um das Thema Open Leadership und das nicht nur als Managementmethode zu sehen, sondern wirklich als kulturelle Transformation. Ja, und so rückst du nämlich das Thema Innovation und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt deiner Führungsansätze und zeigst uns so, wie man das volle Potenzial auch von Teams entfalten kann. Du bist wirklich sehr erfolgreich in dem, was du tust und das schon über viele Jahre. Du bist ja als Vice President EMEA bei Red Hat verantwortlich für langfristige Wachstumsstrategien. Du hast über 25 Jahre Erfahrung in der Führung globaler Technologieunternehmen, hast mehrere Turnarounds und Expansionen erfolgreich geleitet und begleitet. Vor Red Hat, das können wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, damit man das so ein bisschen zuordnen kann, warst du in Führungspositionen bei Dell Technologies und auch COO bei der Matrix Group. Du engagierst dich für die Stärkung des Digitalstandorts Deutschland, das ist vielleicht auch noch mal erwähnenswert, und ja, machst dich stark für die Förderung auch globaler Handelsbeziehungen. Dinko, ich hoffe, ich habe das Wichtigste in den Fokus gerückt.
Also danke dir. Also das klingt jetzt erstmal alles sehr ernst, aber all das war möglich, weil ich drei große Unterstützungen hatte. Einmal das Land, in dem wir leben, ein sehr schönes, sehr demokratisches, sehr offenes Land, Deutschland. Zweitens, für solche Kunden und Partner zu arbeiten, macht das alles leichter. Und das Dritte und vielleicht auch am Ende des Tages das Wichtigste, das sind meine Teams in all diesen Firmen, die das alles ermöglicht haben.
Also ist schon mal eine wichtige Botschaft. Dinko, was verstehst du denn unter Open Leadership und wie unterscheidet sich auch dieser Ansatz von traditionellen Führungsstilen?
Also, entweder arbeitet man als Leader mit Vertrauen oder mit Kontrolle. Und ich habe mich für das Wort Vertrauen entschieden. Das Vertrauen bedeutet aber auch, Menschen eine Umgebung ohne Angst zu geben. Ich bin tief davon überzeugt, dass das der entscheidende Faktor für Erfolg jeder Firma, jede Gesellschaft ist, wenn die Menschen, die da drin arbeiten, ohne Angst arbeiten. Und offene Leadership bedeutet eigentlich Service, so ein Environment zu schaffen. Ein Service, in dem einzelne Menschen oder Gruppen an Menschen sich wirklich entfalten können. Man kommt zur Arbeit aus zwei Zwecken. Einmal Geld zu verdienen, um seine Bedürfnisse zu bedienen, und auf der anderen Seite sich als Mensch zu verwirklichen. Und ich glaube, offenes Leadership ist vor allem, Menschen zu dienen, Serviceleistungen zu erbringen, ein Environment zu schaffen, in dem man transparent miteinander arbeitet, in dem man inklusiv ist, in dem jeder seinen Platz findet, mit allen Farben der Welt, eine Welt, in der man sich schnell adoptieren kann. Wir leben in einer sehr dynamischen Welt. Eine Welt, in der man miteinander richtig kollaboriert und nicht gegeneinander agiert. Und eine Welt, in der offene Leadership Menschen empowert, wie man in Neuenglisch sagt, dass sie sich wirklich verwirklichen können. Ich wiederhole, offenes Leadership ist eine Serviceeinstellung, eine Umgebung ohne Angst zu schaffen, wo sich die Menschen verwirklichen können. Alles andere, wie man dahin kommt, sind die Techniken. Aber das ist meine persönliche Hauptmessage über offenem, modernem Leadership-Style.
Ist ja für viele ein ganz wesentlicher Transformationskorridor hin zu dieser, wie du es gesagt hast, mit dem Ziel, wirklich auch Selbstverwirklichung zu ermöglichen, dieses Empowerment von Teams oder von Einzelnen. Das heißt ja dann auch, sich als Führungskraft wirklich zurückzunehmen. Also das, was in der alten Welt vielleicht im Fokus stand, Status und Macht und die eigene Persönlichkeit stand im Vordergrund. Das muss ja jetzt wirklich dann hinten angestellt werden. Und der Blick, die Blickrichtung muss ja radikal auch verändert werden. Und ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber ich glaube, das ist noch nicht State of the Art. Das ist noch nicht der verbreitete Standard in Organisationen. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, absolut nicht. Aber wir sind alle auf einem Weg. Und was mir wichtig ist, ist eine Bewertung, gut oder schlecht, rauszunehmen. Die ganze Industrie existiert mit diesen Leadership-Stilen vielleicht 100 plus Jahren. Und die Tatsache, dass ich mir heute leisten kann, etwas freier zu leiten, basiert aber auch auf Erfahrungen, die andere Leader und andere Mitarbeiter in den letzten 100 plus Jahren gesammelt haben. Somit bewerte ich das, was mal es war und was auch heute existiert, nicht unbedingt als schlecht, sondern als Vorstufe und Lernprozess im 21. Jahrhundert auf den nächsten Level zu gehen. Ich glaube wirklich, dass wir als Gesellschaft, als einzelne Person, als Unternehmen einfach durch die Zeit gelernt haben und dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, darüber nachzudenken, wie kann ich damit besser umgehen. Und so komplex ist das auch nicht. Es fängt damit an, dass man als Leader oben in einer Organisation erstmal mit sich selber in, wie sagt man das, in
Im
Balance
Reinen
ist.
ist oder im Balancen,
Im
ja.
Reinen ist, sagt man das so. Ja. Wenn man eine Klarheit hat, dass man Ego vor der Tür lässt und
Genau.
dass man zur Arbeit kommt, um gemeinsam einen Mehrwert zu schaffen. Mehrwert für die Firma, Mehrwert für die Kunden, Mehrwert für die Partner, aber Mehrwert auch für die Gesellschaft, ja? Dann ist alles schöner. Und ich glaube, dieser eine Zwischensatz, den du verwendet hast, dass es immer noch nicht überall State of the Art ist, das stimmt. Wir werden das noch mal vertiefen. Basiert sehr stark darauf, dass viele Leute irgendwie durch Erziehung nicht gelernt haben, bei der Arbeit Ego vor der Tür zu lassen. Das ist der Anfang, wenn man das tut und wenn man nicht zur Arbeit kommt, um sein Ego zu befriedigen, sondern einen Gemeinschaftserfolg zu erzielen, das ist schon, wie man sagt, eine halbe Miete.
Ja, das ist sehr schön. Ich muss auch gerade lächeln, weil ich mich gerade erinnert fühle an ein Gespräch mit Pater Anselm Grün, der das auch vor, ich glaube schon 2, 2,5 Jahre her oder vielleicht sogar 3, dass ich das Podcast-Interview mit ihm geführt habe, aber der quasi in ähnlichen Worten diese gleiche Message hervorgehoben hat. Wir müssen uns als Führungskraft von unserem Ego lösen. Du hast es auch so schön gesagt, wir müssen es vor der Tür lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht wurden wir da auch über Jahre oder je nachdem, über längeren Zeitraum drauf getrimmt, dass man hier eher so diese egoistische Perspektive in den Fokus gerückt hat. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach das aktuelle Momentum auch gegeben, um hier auch ein Stück weit bei sich selbst anzufangen. Ich habe dich jetzt auch so verstanden, dass du mit sich selbst im Reinen, im Klaren zu sein, diese Klarheit im eigenen Führungsstil, dass du damit ja auch dieses Self-Leadership auch meinst. dass ich weiß, was sind meine Grundsätze, was ist so mein Frame, in dem ich mich bewege, oder?
Ja, also ich sprach über einen Wort, den ich gerne wiederholen möchte. Das war das Wort Angst. In einer meiner ersten Aussagen heute sagte ich, dass ein modernes Leadership darauf basiert, Umgebung zu schaffen, wo die Mitarbeiter ohne Angst zu arbeiten. Aber genauso wie beim Ego würde ich das gerne auch als Selbstreflexion anbieten. Es ist unglaublich wichtig, sich ein paar persönliche Gedanken zu machen. Und wenn es irgendwie geht, durch Motivation, gute Laune, gute Wille, Lernen, kleine Erfolge, soweit es geht, Angst aus sich selber zu vertreiben. Angst vom Misserfolg, Verlust der Position, Verlust des Dienstwagens, was auch immer, ja, Ansehen in der Nachbarschaft, kann eine unglaubliche Bremse zu sein. Deswegen habe ich für mich definiert, dass Arbeit und meine Position, die klingt auf dem Papier, als du mich vorgestellt hast, habe ich mich für eine Sekunde gefragt, wer ist denn dieser Mann? Ich habe mich da für eine Sekunde überhaupt nicht erkannt, weil ich definiere mich nicht nur über Arbeit. Ich definiere mich über meine Hobbys, über meine Familie, über meine soziale Zuarbeit, über all diesen Sachen. Und da ist natürlich Arbeit bei
nur
der Arbeit.
Nur eine Facette.
Nur eine Komponente. Folgst du mir? Ego raus, Angst raus, sich nicht über die Position zu definieren. Das bedeutet nicht, dass ich die Arbeit nicht wichtig nehme und nicht ernst nehme, selbstverständlich. Aber wenn ich Ego rauslasse und Angst, merkst du schon, wie ich morgens mit einer ganz anderen Einstellung reinkomme. Das sind die zwei Hauptgedanken, die ich mir persönlich entwickelt habe, die ich noch vor der Tür erledige. Wir kommen jetzt zu dem nächsten pragmatischen Level. Die Welt, jegliche Welt, in der Familie, in einer Partnerschaft zwischen zwei Partnern, zwischen Eltern und Kindern, ist eine komplexe Angelegenheit und ist nicht durch ein paar schöne Sätze zu lösen. Aber diese zwei Sätze, Ego und Angst, geben mir eine gute Basis, auf den nächsten Level zu gehen.
Ja, okay. Du hast eben davon gesprochen, dass du das für dich auch entwickelt hast. Also ist das für dich auch ein gewisser Prozess gewesen, über mehrere Jahre dahin zu kommen?
Ja, kann ich dir ganz, ganz konkret zwei Beispiele nennen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Mentoren hatte, die mich so ein bisschen gepikst haben. Einer der Mentoren war mein Vater. Und irgendwie beobachtete er mich, während ich von zu Hause in den 90er Telefonkonferenzen hatte. Und er saß da in der Küche, im Wohnzimmer. Damals haben wir sehr wenig mit Video gemacht, obwohl das möglich war. Ja, wir kommen auch zu Arbeitsmodellen später, wie sich das alles ändert und wenn man sich anpassen muss. Und er sagte zu mir, mein Sohnemann, ich glaube, du bist nicht mehr authentisch. Das bist du nicht. Du spielst eine Rolle. Mach mal einfach deine Maske weg. Sei so, wie du bist. Dieser eine Satz hat bei mir Klick gemacht. Viele Jahre später wurde populär, über Authentizität zu reden.
Genau.
Oder?
Ja.
Und ich kann das nur begrüßen, aber ich habe durch diesen einen Peaks bemerkt, ich habe diese strenge, sehr, darf ich das so sagen, männliche, patriarchale Lieder, du musst hart sein, du musst laut sein, habe ich versucht, in den 90er Jahren als ein ganz junger Manager
zu imitieren.
Mhm. Und plötzlich habe ich mir nachgedacht, das ist der Grund, warum ich manchmal abends unglücklich bin, warum ich müde bin, weil ich permanent angespannt eine Rolle spiele. Ich wandelte mich selbst an und dann aber in der Gesellschaft kamen Bücher, Trainings, Diskussionen über einen anderen Führungsstil. Das hat mir dann geholfen, von anderen zu lernen. Und ich lernte drei, vier neue Bereiche, wenn ich darf. Einer war, was ich wiederhole, Ego und Angst sind die Voraussetzungen. Und der zweite war, man spricht viel darüber, was ist das authentisch zu sein. Und ich habe mir wenige Punkte irgendwie ausgearbeitet oder von anderen gelernt, Einer ist, soweit es irgendwie geht, immer mit der Wahrheit umzugehen. Ja, einfach nie manipulieren, immer offen sprechen, das, was man für die Wahrheit glaubt, dass die Wahrheit ist. Daraus resultiert eine offene Kommunikation. In den offiziellen Büchern über Open Leadership findet man das, by the way. Leider war mein Weg steinig und viele Jahre, das selber zu lernen. Hätte ich diese Bücher vor 20 Jahren gehabt, wäre alles einfacher. Aber ich habe einfach entschieden, mit Ausnahme der Gehälter, religiöse und sexuelle Orientierung eines Mitarbeiters, alle anderen Informationen in meinem Unternehmen sind offen für alle Mitarbeiter. Wenn alle alles wissen, sie müssen sich nicht mit allen Sachen beschäftigen,
Sie können
aber sie
aber, wenn Sie
können. Und
wollten.
nur die
Ja, das macht
Tatsache,
den Unterschied
das
aus,
macht den
ja.
Riesenunterschied. Und obwohl ich das nicht manipulativ mache, habe ich aber auch einen Benefit davon, weil die Mitarbeiter zurückkommen, Informationen, Daten, Bilder, was auch immer, Ergebnisse analysieren und Vorschläge machen, was man besser machen kann. Okay? Das
Ja.
ist der nächste Level. Und dann, und das ist wirklich offizieller Teil von Open Leadership, und den habe ich schmerzhaft gelernt. Es gab eine Phase bei mir, wo ich mich so sicher gefühlt habe, dass ich zu dominant, zu stark, zwar nicht Befehle, aber Vorschläge ausgesprochen habe, aber sie nicht genug zur Diskussion gestellt habe. Und als ich das gelernt habe, dass anstelle Befehle auszusprechen und dann noch Micromanagement zu tun, viel besser ist, eine Plattform zu schaffen, wo unabhängig von der Hierarchie, Status, Titel, Menschen diskutieren können, unterschiedliche Vorschläge, Ideen reinbringen. Und wir nennen das in Open Culture Welt, die beste Idee gewinnt. Das hat mein Leben geändert. Meine Business-Ergebnisse sind seit Jahren exzellent, weil ich einfach nicht nur auf mein Know-how basiere, sondern Hunderte, sogar Tausende Leute täglich daran arbeiten, was ist das Beste für unsere Kunden? Wer denkt als einzelner Mensch, sich besser alles ausdenken zu können als 100 Leute, der liegt einfach falsch.
Naja, okay. Also vielen Dank, Dinko, dass du das so ausführlich auch erzählt hast, wie dein Weg dorthin war, dieser Erkenntnisgewinn auch, wie Führung dann auch echte Führung, glaubhafte oder authentische Führung die Menschen auch empowert und mit einbezieht in den Gestaltungsprozess. Wenn man das in Organisationen einmal erlebt hat, dann ist es genau diese Grundlage. Wie wird Führung gelebt? Und gibt es genau diese Freiräume und ist es wirklich offensichtlich auch erwünscht, dass alle mitdenken und mitgestalten sollen? Und ja, von daher waren ganz wichtige und spannende Gedanken von dir. Dinko, ich würde gerne von dir wissen, wie fördert ihr denn auch diese bei Red Hat jetzt im Speziellen in deinem Unternehmen die offene Unternehmenskultur? Habt ihr da auch bestimmte Methoden oder auch Arbeitsweisen, die das einfach auch mit unterstützen und das dann auch im täglichen erlebbar wird.
Ja, also als erstes versuche ich als Leader sicherzustellen, dass der Prozess der Inklusion funktioniert. Und das ist nicht ganz ohne, einfach durch die Komplexität eines Unternehmens. Es ist mein Bedarf, mein Wunsch, mein Anstreben, dass in alle Entscheidungen so viele wie möglich Mitarbeiter involviert werden, die etwas dazu zu sagen haben. Aber auch da liegt eine erste kleine Gefahr, dass man nicht selber definiert, wer hat was zu sagen.
Wer wird
Weil
beteiligt?
schon,
Ja.
ja, sondern das muss man schon mal offen lassen. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist einerseits wunderschön bewunderlich, dass deine Frage automatisch im praktischen Leben beantwortet wird. Wenn du nun diese erste kulturelle Eigenschaft geschaffen hast, dass man ohne Angst arbeitet, dass die beste Idee gewinnt, dass man sehr viel diskutiert, es ist unvorstellbar, wie vernünftig, aber auch aktiv sich Menschen daran beteiligten. Wie sagt man das auf Deutsch? Intrinsische Motivation, oder?
Ja,
Das
intrinsische Motivation.
haben wir alle gehört. Ich erlebe es jetzt aber täglich in meinem Unternehmen, wenn man diese paar Frameworks einfach zugelassen hat, da muss man nicht mehr Ziele vorgeben, geschweige Micromanagement zu tun. Das kommt aus dem Menschen heraus. Nichtsdestotrotz muss man als Leader zwei Sachen trotzdem tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich paar politische Parolen ausspreche und dann funktioniert alles. Ich muss zwei Sachen tun. A, es ist vorteilhaft, wenn ich als Leader die Diskussion moderiere. Okay? Dazu aber möchte ich sagen, wenn ich Leader sage, meine ich nicht unbedingt höchst hierarchische Leader. Das kann sich von Tag zu Tag ändern. Entweder einer der Besten passt für ein Thema, aber manchmal gibt es Überraschungen, wo sich in der Diskussion eine Person oder eine Gruppe herauskristallisiert, die dann Leadership übernimmt, obwohl sie nicht hierarchische Manager sind, sondern einfach als Mensch. Und dann gibt es einen allerletzten Punkt, und das ist etwas zwischen Kunst und Wissenschaft. Den Moment zu erkennen, wo man genug diskutiert hat. Weil
Ja, gut.
einerseits, das wird hoffentlich jeder verstehen, kann man jetzt nicht erlauben, über jeden Punkt 5 Jahre zu diskutieren, oder? Aber was habe ich davon, wenn ich sage, bei uns kann man offen diskutieren, die beste Idee gewinnt, wenn ich zu kurz,
Zu früh
zu
abkapst,
früh
ja.
abkapsel? Und da muss man sagen, da bin ich auch ehrlich zu dir, das ist eine Kapazität, die man sich antrainiert, basiert aber auch auf aktiven Zuhören, auf aktiven Sicherstellen, dass jeder was gesagt hat, auch hinterfragen, haben wir jetzt alles ausgesprochen, aber dann irgendwann auch entweder, und im praktischen Leben, Corinna, ist das nicht so schwierig, entweder ist es klar, welche Idee es gewonnen hat. Ich würde sagen, in 90% der Fälle ist das klar. Es ist unglaublich, was Offenheit bringt. Aber manchmal gibt es doch, nicht sehr oft, aber doch unterschiedliche Meinungen, auch nach mehrstündiger Diskussion. Dann wird gewotet. Ich hebe meine Hand in meinem Unternehmen mehr als die deutsche Politiker im Bundestag. Und dann ist es ebenso. Wichtig ist, wenn jeder offen diskutiert hat und trotzdem am Ende überstimmt wird, dann sagt er, okay, fair enough, die Mehrheit hat gewonnen, das ist
Demokratie, oder?
Demokratie, das ist ab heute mein Plan. Und danach müssen alle arbeiten. Aber dann erlaube ich oder ich fordere, dass man in Abständen einmal monatlich nochmal prüft, ist das das, was wir beschlossen haben? Geht das in die richtige Richtung? Damit will ich noch ein Wort reinbringen. Du und ich, wir haben jetzt eine zeitlich begrenzte Dimension. Aber die Welt draußen, jegliche Welt, politische Welt, familiäre Welt, Businesswelt ist sehr dynamisch. Und ich habe mir am besten, oder die Open Leadership, das in den modernen Technologien abgeschaut. Da gibt es diese DevOps-Welt, wo die Menschen in agilen Teams zusammenkommen, etwas klären, zur Arbeit gehen und dann wieder zusammenkommen. So leite ich mein Unternehmen. Das bedeutet, was heute Gültigkeit hatte, kann in 4 Wochen anders sein. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in einem permanenten Feedback-Prozess leben. Übrigens, wir holen uns Feedback vom Kunden sehr stark ab. Ja, das habe ich in der Vergangenheit, in meinem vorigen Leben nicht gehabt. Ich habe etwas produziert, verkauft, Service dafür erbracht, aber Feedback war nicht so implementiert, sehr wenig, ein bisschen. Heute, in meinem heutigen Open Source, Open Leadership Welt, bombardiert uns der Kunde mit dem Feedback und wir implementieren das in unsere Produkte, in unsere Prozesse, in unserer Kultur regeln lässt.
Ja, dieses Thema Feedback-Kultur oder auch Kundenzentrierung, das steckt ja da drin. Das sind ja auch wichtige Leitprinzipien, wenn es um agiles Arbeiten geht. Das höre ich ja hier raus. Das sind ja ganz wesentliche Elemente.
Exakt. Und bei allen diesen Punkten ist es extrem wichtig, wie du dich als Leader verhältst. Wenn du das, was ich dir jetzt gesagt habe, die letzten 15 Minuten, klingt erstmal schön. Das weiß ich. Das klingt positiv, interessant. Aber wenn du anders agierst, bist du erledigt. Das bedeutet, wie man das sagt, mit dem eigenen Beispiel vorangehen und das tagtäglich leben. Dann kriegst du auch Feedback von anderen. Ja? Ich erfordere Feedback, ich gebe Feedback, aber ich kriege auch Feedback, weil sich die Menschen frei fühlen, weil sie wissen, bei dem darf ich um Feedback bitten und dem darf ich Feedback geben. Er sieht das nicht nur negativ, sondern positiv, weil ich dadurch lerne und mich weiterentwickle.
Hast ja einen Erkenntnisgewinn, den dann für dich nutzen kannst. Ja, genau. Ist auch eine Frage der Haltung und Einstellung dazu, wie man hier mit dem Thema Feedback auch persönlich dann umgeht. Ja, wichtiger Punkt. Also die Führungskraft in der Rolle als Vorbild, da hast du, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir müssen auch, wenn wir über authentisches und ehrliche Führung sprechen, authentisches Leadership, dann müssen wir auch wirklich das leben, was wir dann auch vorgeben und was wir uns auch vom Team wünschen. Und das geht damit los, dass ich dann noch überlege, wie kann ich auch meinen Beitrag leisten, wenn es gerade auch um Veränderungen in der Arbeitswelt geht. Wenn wir da jetzt nochmal tiefer einsteigen, Stichwort Transformation der Arbeitswelt. Welche Haupttrends und Entwicklungen siehst du denn jetzt insbesondere auch hinsichtlich der aktuellen Transformation der Arbeitswelt? Und vielleicht können wir auch eine zweite Teilfrage noch dranhängen. Ja, wie können sich Unternehmen bestmöglich darauf vorbereiten?
Ja, also mein Haupterkenntnis in den letzten 10 Jahren, selbstverständlich hat die Epidemie noch ein paar Sachen beschleunigt, ist, dass es nicht mehr ein Arbeitsmodell geben wird. Das Arbeitsmodell unserer Eltern bestand aus Sicherheit, Vorhersehbarkeit. Man hat jeden Tag den gleichen Arbeitsweg genommen, im gleichen Büro gesessen und wenn es irgendwie geht, jahrzehntelang für das gleiche Unternehmen gearbeitet. Okay? Schon unsere Generation hat einen Wandel erlebt. Das Unternehmen, für den ich jetzt arbeite, ist mein 9. Unternehmen. Fairerweise muss ich sagen, vieles davon waren Merger und Acquisitions. Aber trotzdem, ich habe für mehrere Unternehmen gearbeitet, unterschiedliche Rollen. Was wir lernen müssen, und ich glaube, das ist ein bisschen die Bespiegelung des Pluralismus der Gesellschaft in die Arbeitswelt, dass es nicht mehr möglich ist, ein Modell zu fahren. Und ich merke leider Gottes, die innovativsten technologischen Unternehmen versuchen jetzt, bestimmte prädefinierte Modelle für die smarteste Köpfe dieser Erde zu schaffen und zu sagen, du musst jeden Mittwoch im Büro sein, aber den Rest geben wir dir frei. Oder du musst 3 Tage im Büro sein, den Rest geben wir dir frei. Ich glaube wirklich, dass der Unternehmen, der die besten Kräfte für sich holen will, aber auch jede öffentliche Institution oder jedes Land, die Möglichkeit geben muss, dass jeder von uns wählt, wann, wie und wo er arbeiten möchte. Ich persönlich merke das bei mir. Ich habe 3 Modelle und ich bin sehr glücklich, dass ich alle 3 ausleben kann.
Dass du auch wechseln kannst und nicht in einer festen Schablone drinsteckst, oder?
Ich habe einen internationalen Job, 25 Länder. Ich liebe es. Montag, Dienstag letzte Woche war ich in Warschau. Morgen bin ich in München. Übermorgen bin ich in Belgrad. Diese Hingehen zum Mitarbeiter, zum Kunden, zum Partner, ein Traum. Dann liebe ich es aber auch, in mein lokales Office zu gehen. Die Art, wie ich das früher gemacht habe. Und dann gibt es die Tage wie heute, wo ich ein paar Interviews gemacht habe, intern, wo ich dieses Gespräch mit dir führe. Da gefällt es mir einfach ungestört, in meinem bescheidenen Homeoffice mit dir zu sprechen. Und ich glaube wirklich, alle Unternehmen, die diese Auswahl erlauben,
Werden davon
nicht
profitieren.
feste, werden davon profitieren. Im Moment sehe ich eine sehr negative. Es war so schön in der Corona-Zeit. Die Unternehmen haben die smartesten Entscheidungen getroffen. Und ich verstehe nicht, was ist passiert in der Gesellschaft, dass man so stark zurückrudert. Und da kommen wir wieder zum Thema Leadership.
Kommen wir zum Vertrauenspunkt,
Ja,
Dinko.
so.
Fehlt vielleicht das
Also,
Vertrauen?
exakt. Egal, ob ich aus der Seite vom Leader oder von Seite von Mitarbeiter anschaue. Ich kann als Mitarbeiter gut oder schlecht im Büro oder zu Hause oder am Flughafen arbeiten. Wenn ich die intrinsische Motivation erreiche, dann ist völlig egal, wo ich sitze. Und als guter Leader, ich bin so nah mit meinen Menschen, weil ich liebe, was ich tue. Ich liebe, meine Mitarbeiter zu servicieren, zu dienen, aber auch meine Kunden. Und dann ist es völlig egal, ob ich so ein Gespräch über Video führe oder im Büro. Ja, weil ich so nah zu denen bin. Ich weiß, was wir vereinbart haben. Ich weiß, was sie tun. Ich benötige kein Micromanagement oder eine physische Präsenz. Ergebnisse unserer Arbeit sind sofort sichtbar. Ein glücklicher Kunde kauft ein Produkt von uns. Mehr brauche ich nicht. So. Ah, und ich würde das aber in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen erweitern. Wir haben schon sehr lange das Thema Freelancer in der Gesellschaft, aber das ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hier ist meine Hypothese. Wenn ich darf, würde ich mich jetzt gerne auf technologische, anspruchsvolle, innovative Berufe konzentrieren.
Ja, gerne.
Ein paar Minuten, okay? Ich habe große Sorge, dass wir als Menschen unglaublich gewohnt sind, alle digitale Ergebnisse sofort zu bekommen, per Klick. Ich weiß aber nicht, ob wir genug ausgebildete Menschen haben werden, alle digitale Themen zu bedienen. Wir sprechen alle über AI, aber wie viele tatsächliche Spezialisten dafür haben wir? Irgendjemand muss diese Systeme erstmal füttern, dass sie Ergebnisse liefern. Okay? Und deswegen glaube ich, wird es zu einem Modell kommen, wo es viel weniger dauerhafte Verträge zwischen einem Mitarbeiter und einem Unternehmen gibt, sondern so wie heute schon eine Plattformökonomie existiert, wird es eine Arbeitskraftplattformökonomie entstehen. Eine Plattformökonomie heute ist, wenn man ein Auto produziert, das sehr, sehr viele Firmen zusammenarbeiten, einen selbstfahrenden Elektroauto zu produzieren. Autohersteller, Zulieferer, Computerfirmen, Hardwarefirmen, Autobahnen, alles Mögliche, Polizei, Versicherungen, alle müssen, das ist die Plattform. Oder in dem Banking-Sektor, Fintechs und klassische Banken, oder in Gesundheit, unzählige Firmen arbeiten zusammen, dass wir besser geheilt werden. Um das zu ermöglichen, glaube ich, wird sich ein Teil von uns aus dauerhaften Verträgen mit der Firma X erlösen müssen und wird dann wie in Wellen dahin gehen, wo es eine Zeit lang mehr Bedarf gibt. Diesen Bedarf wird pro Plattform, pro Projekt bedient und dann wird man woanders wandert. Von einem Automobilhersteller zu anderen, von einer Computerfirma zu die andere, von einem Krankenhaus in das andere. Also, ich wiederhole, keine Angst, kein Ego, offenes Leadership, offene Kultur, transparent, inkludiert, kollaborativ als Basis. Das nächste, Auswahl, wie ich für ein Unternehmen arbeiten möchte, 8 Stunden pro Woche oder 40 Stunden pro Woche. wo ich arbeiten möchte, wann ich arbeiten möchte. Und mir wird schlecht, dass wir das überhaupt noch diskutieren in der Gesellschaft. Und immer wieder merkst du diesen Pendel, dürfen wir nochmal zurückgehen, ja, in das alte Modell. Aber ich eröffne eine Tür, dass es in Zukunft viel weniger dauerhafte Verträge zwischen Mitarbeiter und Unternehmen geben wird, Arbeitsverträge, und viel mehr projektbezogene Verträge, wo die wissenden Mitarbeiter wandern werden. Er wird ein Spezialist für ein Thema sein und wird für mehrere Unternehmen arbeiten.
Ja, okay. Ist denn dieser Freelancer?
Nein, ich würde gerne dieses Wort nicht verwenden, sondern einfach offene
Ah, okay.
Arbeitskraftplattform. Ja, weil Freelancer ist ein einzelner Mensch und ich meine es aber viel mehr, viel größer, wo die Gruppen der Menschen sich pro Thema beschäftigen.
Ah, okay.
Es hat natürlich Ähnlichkeit mit den Freelancern, ja, aber ich meine das viel mehr.
Wenn wir jetzt über diese Gruppen der Wissenden, so würde ich es jetzt mal formulieren, sprechen, werden die eher die Macht auch haben, auszuwählen, oder werden sie eher in Form einer Abhängigkeit sein? Wie siehst du das?
Also die Sache entwickelt sich ganz einfach in der Richtung, also Gott sei Dank, dass die wissenden Menschen die Auswahl haben, wo und wann und wie sie arbeiten wollen. Ja, weil wir werden immer mehr, das ist übrigens schon heute der Fall, wir leben nicht in der Welt des Machtes durch politische oder hierarchische Macht, sondern Macht der Information, Macht des Wissens. Ein guter Data Analyst, ein guter Programmierer, ein guter Mathematiker und vor allem ein AI-Ingenieur, der das wirklich bis ins Detail kennt, der bestimmt heute die Sachen und das ist gut so.
Ja, okay. Das wird ja auch eine zentrale Aufgabe für Unternehmen, für Organisationen sein. Wie können Sie einfach auch den Wissensaustausch in Ihrer Organisation verbessern? Also wenn ich jetzt mal hier das Thema Macht des Wissens nochmal im alten System mir anschaue, dann war es ja eher so ein Wissenssilo. Wissen wurde pro Abteilung oder auf einzelne Köpfe betrachtet und Wissen wurde abgekapselt, isoliert. Du hast es eingangs auch gesagt. Informationen müssen jederzeit zugänglich sein. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung für dein Thema Open Leadership. Das heißt, wie schaffen wir es auch mit dem Wissen, mit dem Knowledge besser umzugehen in Organisationen? Also Wissenssharing auch aktiv zu betreiben, Wissen von älteren Generationen an jüngere zu übertragen, Wissen insgesamt in der Organisation abteilungsübergreifend zu teilen. Aber wenn wir auf das Thema Plattformökonomie auch zu sprechen kommen, geht es ja auch im nächsten Schritt darum, dass ich imstande bin, mein Wissen mit anderen Unternehmen oder auch mit anderen Branchen zu teilen, oder? Also ich glaube, dieses Thema dynamische Lernkultur und Wissenssharing wird da ja auch eine ganz andere Priorität erfahren.
Also du hast jetzt einen unglaublich wichtigen Punkt in unserem Open Leadership Approach und Kultur angesprochen. Wir sagen in Neudeutsch, dass wir durch Sharing wachsen. Also in unserem DNA der offenen Leader ist Überzeugung, die kommt übrigens, all das kommt so ein bisschen aus dieser Open Source Philosophie, dass wir dann wachsen, wenn wir geben. Übrigens, ich habe das irgendwie schon viele Jahre praktiziert, in meinem privaten Umfeld, bei meinen Freunden, bei meiner Familie und auch im beruflichen Umfeld. Erstmal nur geben, 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 Risiko eingehen. Alles, was ich gelernt habe, teile ich. Ich bin dafür bekannt, dass in Dinkos E-Mails oder Dinkos Messages, hey, das habe ich gelesen, das habe ich gelernt, das hat mir der Kunde gesagt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Früher, vor 20 Jahren, 30 Jahren, hat man alles dafür getan, als Einzelner etwas zu wissen. Das ist das, was du angesprochen hast.
Ja,
Dafür.
aber das ist auch teilweise heute noch so.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Die Welt ist groß, die Welt ist komplex. Auf dieser Erde leben mehr als 8 Milliarden Leute, ja. Es gibt solche und solche.
Keine
Aber wenn ich
Frage.
die Tendenzen beobachte, dann ist eine dieser Tendenzen bei der nicht nur junge Generation, auch bei der Generation Boomers und X-Generation, wo ich gehöre, ist Bewusstsein, dass man besser davon kommt, wenn man das, was man weiß, teilt. Weil dann teilt der andere auch. Das ist für alle Beteiligten besser. Das ist schon mal gut angekommen in der Gesellschaft.
Dinko, ich wollte bei der Transformation der Arbeitswelt mit dir noch über das Slow Business sprechen. Warum ist das deiner Meinung nach gerade in Zeiten dieses dynamischen, schnellen Wandels so bedeutend?
Ja, ich muss ganz präzise darüber sein. Es gibt einen unglaublichen Bedarf in den Unternehmen, permanent etwas zu ändern. Meine Beobachtung ist, man fängt mit der neuen Veränderung an und die alte ist nicht mal 30% implementiert. Das bedeutet, dass damit will ich nicht sagen, hey, alles ist egal, wir können uns zurücklehnen und die Sachen langsam machen. Das ist nicht meine Message. Meine Message ist, diese künstliche Geschwindigkeit, die oberflächlich ist, die nur in einem PowerPoint eines externen Konsultanten existiert, bringt nichts für mein Unternehmen, bringt nichts für meine Kunden und meine Partner. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns die Zeit nehmen. Zeit bei Analysen, Zeit bei Gesprächen, Zeit bei den Beschlüssen und Zeit bei der Implementierung. Wenn es uns gelingt und alles gut läuft, bin ich dafür da, dass wir das schnell machen. Das bedeutet, mit Slow bin ich nicht anti-business orientiert. Gerade umgekehrt ist der Fall. Ich bin für Business. Ich bin nur gegen theatralischen, oberflächlichen, gelogenen politischen Business, der nur bla bla macht. Ich bin für die Ehrlichkeit. Ist das nicht wieder Authentizität, Wahrheit,
Habe
die
ich gerade
Sachen
dran gedacht, genau, da schließt sich der Kreis, ja.
tatsächlich zu ändern? Und das meine ich mit dem Slow Business.
Ja, okay, ist nachvollziehbar, der
Ja,
Gedankengang, ja.
ich habe selber, als ich Mitarbeiter war, noch nicht Leader, ich habe irgendwelche Menschen gehabt, die mir gesagt haben, dass wir uns transformiert haben. Dann habe ich in 2 Jahren 4 Transformationen durchgemacht. Ich saß immer noch am gleichen Tisch, identische Arbeit, alles. Es hat sich gar nichts geändert, aber irgendein Manager oben hat über Transformation gesprochen. Da habe ich mich geschworen, wenn ich mal Leader werde, ich persönlich bevorzuge immer das Wort Leader mehr als Manager. Wenn ich mal Leader werde, dann entweder werde ich etwas ehrlich ändern, dass es besser wird, oder ich lasse das Bestehende weiterlaufen. Aber Theater zu machen und nur zu sagen, ich gehe durch ein Change durch, ohne tatsächlich etwas in Prozessen, Ausbildung, Kultur, Produkten zu ändern, mache ich nicht mit.
Ja, okay. Ja, Dinko, du hast dich ja schon seit vielen Jahren auch dafür eingesetzt, dass wirklich dieser Digitalstandort Deutschland gestärkt wird. Hattest da ja auch schon verschiedene Funktionen inne. Und von daher, glaube ich, macht es Sinn, dass wir nochmal über die Fragestellung Innovation und Zusammenarbeit sprechen. Also, wie kann auch eine offene Kultur Innovation und Zusammenarbeit fördern? Wir können das natürlich einmal auf die Perspektive in einem Unternehmen nochmal fokussieren. Ich würde es aber auch gerne nochmal auf so eine andere Ebene bringen, nämlich auf die Ebene unserer Bundesrepublik, weil ich glaube, da haben wir ja auch gewisse Schmerzpunkte, oder?
Ja, wenn du mir erlaubst, würde ich gerne mit einem sehr persönlichen Statement anfangen. Ich kam als Kriegsflüchtling in dieses Land und habe 6 Jahre lang gekämpft, ein Visum zu ergattern als Kriegsflüchtling. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass mir die Bundesrepublik ermöglicht hat, meinen Lebensmittelpunkt hier zu bilden, meine Familie, meinen Berufserfolg. Und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, immer wenn es irgendwie geht, auch etwas dieser Gesellschaft zurückzugeben. Und dann ist es irgendwie naheliegend, dass ich das im Digitalen tue, weil das ist eben mein Beruf. Da liegen meine Erkenntnisse. Und ich bin seit Jahren im Vorstand von Bitkom, sehr nah an die Bundesregierung als Berater, sehr nah an der Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Vereinigten Staaten und Japan und vielen anderen Ländern. Aber ich habe zwei kritische Punkte. Oder eine. Ich glaube, wir sind irgendwie zu selbstkritisch, was das Thema angeht in diesem Jahr. Es ist so populär zu sagen, wir sind Entwicklungsland, dies oder jenes ist nicht gut. Und da ich ein Privileg habe, in den letzten 10 Jahren entweder globale oder europäische oder mitteleuropäische Organisationen zu leiten, würde ich sagen, dass wir überhaupt keinen Grund haben, sich zu verstecken. Unsere Industrie implementiert extrem gut digitale Lösungen. Wir sind mega attraktiv. Ich beobachte das an meinen Mitarbeitern. Ich habe für 4 Firmen gearbeitet. Ich schätze, dass ich um die 50.000 Mitarbeiter haben mit mir in diesen Firmen in den letzten 20 Jahren gearbeitet. EMC, Dell, Matrix, Red Hat. Und ich beobachte in LinkedIn jeden Tag Bewegungen dieser Menschen. Es ist kein einziger, den ich kenne, und das sind vielleicht 5.000, ich weiß es nicht genau, die dieses Land verlassen haben. Wir sind alle noch da, weil es uns politisch, demokratisch, aber auch von der digitalen Welt ermöglicht, dass wir uns verwirklichen. Und wir haben etwas geschafft, was nicht genug popularisiert wird. Wir waren sehr stark in diesem Manufacturing-Bereich, oder? Aber eine Siemens-Lokomotive ist sehr digital heute. Ein BMW-Auto ist sehr digital heute. Ein Krankenhaus ist mittlerweile auch sehr digital. Und ja, wir hatten einen Nachholbedarf in öffentlichen Diensten, aber da ist eine unglaubliche Veränderung jetzt. Auch digitaler Staat ist in Ankommen. Man muss aber auch wissen, wir sind etwas langsamer gewesen. Nicht, weil wir dumm oder faul oder nicht innovativ sind, sondern weil ernsthafte Politiker Entscheidungen getroffen haben, das Demokratische, was wir 100 Jahre erarbeitet haben, in Digitale zu übertragen. Deswegen hat es ein Stückchen länger gedauert, aber wir sind jetzt so weit. Deswegen, da bin ich vielleicht anders als die anderen. Ich bin nicht kritisch der Bundesrepublik gegenüber. Kann man ein paar Sachen besser machen? Ja, natürlich kann man. Aber im Ganzen und Großen finde ich unsere Selbstkritik ein bisschen als kulturelles Problem. Wir neigen dazu,
Wir
immer so ein
nörgeln
bisschen
gerne, ja.
zu meckern. Aber vielleicht darf ich, weil ich diese internationale Erfahrung habe, sagen, wir sind überhaupt nicht schlecht im Vergleich mit vielen anderen.
Ach, das ist ja ein schönes Schlusswort, Dinko. Also das würde ich jetzt gerne mal so stehen lassen. Und ich glaube, das macht Mut und ist wirklich eine sehr positive Abschlussbotschaft. Danke dafür.
Ich habe zu danken.
Ja, Dinko, also ich sage wirklich danke für deine Insights, für deine spannenden Aspekte und ich glaube, meine Zuhörenden haben genauso wahrgenommen wie ich auch. Das sind keine Worthülsen, das ist kein Lippenbekenntnis, was du dir irgendwo angelesen, antrainiert hast, sondern das ist wirklich tiefste Überzeugung, die du bei dir in deiner Führungsphilosophie verankert hast. Es braucht Klarheit. Wir müssen das Ego zu Hause lassen, vor der Tür lassen. Wir sollten einen Fokus darauf haben, wie können wir wirklich dazu kommen, dass wir authentisch unseren Führungsalltag gestalten? Wie können wir die Menschen um uns herum, unsere Mitarbeitenden und unsere Teams empowern? Wie kann ich hier den Freiraum und die Plattform dazu liefern? Und wie kann ich bei all dieser Dynamik, die uns ja täglich irgendwie in Beschlag nimmt, wie können wir da doch noch mal uns darauf besinnen, Slow Business zu betreiben, den Sinn dafür zu haben, was ist hier künstlich, was ist oberflächlich, so habe ich es wahrgenommen, um dann wirklich an den echten und wichtigen Stellschrauben zu drehen. Ja, und dann dein letzter Punkt, das war eben ja auch noch mal wirklich wichtig, ein bisschen weniger Selbstkritik würde uns gut stehen. Und dann werden wir schon mit den motivierten und engagierten Teams die Dinge vorantreiben können, oder?
So ist es.
Ja, Dinko, ganz herzlichen Dank, dass du deine Gedanken und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir in deinem Wirkungskreis weiterhin ganz viel Erfolg.
Ich danke mich für dieses sehr nette Gespräch und ich wünsche dir das auch. Schönen Tag noch. Ciao.
Dankeschön.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.